Wir öffnen heute wieder die große, prallgefüllte Wundertüte und ich bin ganz Ohr für eure Fragen, eure Sorgen und vor allen Dingen die Fragen zur Prävention gefallen mir sehr, sehr gut. Denn Vorsorgen ist die beste Medizin, ist immer besser als krank werden.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Wir steigen ganz schnell ein, denn wir haben über den Sommer so viele Mails bekommen. Ist wirklich großartig, dass ihr euch so toll beteiligt. Aber deshalb starten wir jetzt ganz schnell, damit die Wartezeit bis zur Antwort nicht so lang wird.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Redakteurin für diesen Podcast. Die erste Mail kommt von Annelie. Sie ist erst 18 Jahre alt, hat nach ihrem Abi erstmal einige Monate eine Europareise gemacht. Zuletzt war sie in Südfrankreich campen. Zum Ende der Reise hat ihre beste Freundin auf Annelies Haarscheitel eine recht große Zecke entdeckt. Sie schreibt sicher über 1 Zentimeter groß. Und die jungen Frauen waren aber immerhin gut vorbereitet, hatten eine Zeckenschablone mit. Das Tier wurde entfernt. Nun ist Annelie zurück in Deutschland, hat aber vermehrt Kopf- und auch Gliederschmerzen. Und wenn sie an die Zecke denkt, wird ihr auch übel, weil die so extrem groß war. Und deshalb weiß sie schon gar nicht mehr, schreibt sie, ob sie sich diese Symptome vor lauter Ekel eventuell schon einbildet. Sonst hat sie keine Beschwerden, hatte nur 2 Tage nach der Rückreise um die 39 Grad Fieber. Und ihre Mutter befürchtet nun, das Kind hat Borreliose. Annelie fragt, soll ich nun erstmal abwarten, ob sich das noch verschlimmert oder muss ich wirklich sofort zum Arzt, wie meine Mutter meint? Noch zur Stelle auf dem Kopf, die ist etwas errötet, aber sonst nicht auffällig, also nicht dieser typische Kreis. Ja, und sie fragt jetzt, was soll sie tun?
Also die Frage hat mich auch sehr berührt aus dem einfachen Grund, was ich sehr bedauere. Diese ganzen, man nennt das Tick-Borne Disease, also die Krankheiten, die durch Zecken übertragen werden, aber ich denke jetzt gar nicht nur an Zecken, sondern auch diese ganzen Mückenviecher, die werden meiner Meinung nach nicht adäquat gesehen, beforscht und berücksichtigt. Meines Wissens haben wir keine Professur für diese Erkrankungen in Deutschland. Dabei sind wir ja eigentlich ein endemisches Gebiet. Ich finde es so absurd. Also man merkt wieder, dass dieses ganze Thema Infektiologie, Mikrobiologie keinen Anschluss unter der Nummer hat. Und jetzt, dass wir Annelie nicht Sorgen machen, sondern ihr konkreten Tipp geben. Ich würde vor dem Hintergrund, dass sie hohes Fieber hatte und vor dem Hintergrund, dass sie jetzt auch Kopf- und Gliederschmerzen hat, wirklich mich ärztlich vorstellen. Zur Not auch gar nicht lange zögern, das infektiologisch ein bisschen breiter untersuchen zu lassen, weil Zecken übertragen ja nicht nur Borreliosen, sondern auch zum Beispiel Babesionen, Bartonellen und so weiter, jetzt keine Krise kriegen, aber das ist so quasi der ganz normale Wahnsinn, der aber nicht so richtig berücksichtigt wird. Auch müssen wir im Moment mehr und mehr dran denken, weil wir auch durch die Verschiebungen der klimatischen Temperaturen auch inzwischen andere, ja, Viecher haben, die es früher nicht so gab und auch durch die Globalisierung. Menschen reisen, das heißt, was ja auch was sehr Schönes ist, aber du musst auch als Arzt daran denken, es könnte auch mal was sein, was dir noch nicht so unbedingt begegnet ist. Also ich denke jetzt zum Beispiel an, das ist jetzt lustig, wenn ich das sage, Fleckfieber, ja. Weil das kann auch mit Symptomen einhergehen wie Fieber und das wäre jetzt auch etwas, was dann dringend abgeklärt werden sollte. Man muss natürlich auch immer darauf achten, wo hat man sich die Zecke eingefangen. Es gibt ja auch manche Arten, die in bestimmten Regionen eher heimisch sind. Also es gibt dann auch solche Hyaloma- oder Hyaloma-Zecken aus Frankreich. Die sind eben größer als die heimischen Zecken, weil sie das so beschrieben hat, dass das so ein Riesen Ding war, könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein solches Tier war und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall zum Arzt. Es klingt jetzt nicht wie eine typische FSME, also diese Enzephalitis, aber auch das würde ich einfach vernünftig abklären lassen, weil eine frühzeitige Diagnose ist immer wichtig, um noch eine Behandlung einzuleiten, was sie aber unbedingt machen muss. Und jetzt erstmal Ruhe bewahren, aber sich erst sich vorstellen, das Immunsystem Stärken ist immer ein bisschen das falsche Wort. Balancieren, also es unterstützen mit Vitamin C, mit Zink, mit Vitamin D, mit B-Vitaminen, würde ich ihr dringend empfehlen. Und die gute Nachricht, also auch aus unserer Erfahrung in der Praxis, auch bei chronischen Verläufen von Borrelien und diesen ganzen Sachen, die es ja oft gibt, was aber oft nicht diagnostiziert wird, kann man so viel machen aus dem Bereich dieser modernen, funktionellen und naturheilkundlichen Medizin. Mhm. Bloß nicht jetzt in die Panik gehen, nie in die Angst gehen, aber jetzt handeln.
Alles klar. Dann hat uns Beate geschrieben, weil in ihrer Familie gehäuft Krankheiten auftreten, die das Gehirn bzw. die Nerven betreffen, zumindest auf väterlicher Seite. Und auf der Seite ihrer Mutter kommen eher MS, auch Restless Legs und Diabetes vor, also sehr viele Krankheiten in der Familie. Sie hat uns im Bereich der Neurologie einige Beispiele genannt. Ihr Vater hatte mehrere Hirnaneurysmen, von denen eins auch leider geplatzt ist. Bei ihren Cousins und Cousinen gab es einen Hirntumor, auch psychische Probleme kamen vor. Und von ihrer Oma väterlicherseits wurde ihr erzählt, dass die irgendwann einfach nicht mehr gesprochen hat. Ähnlich war es bei einem ihrer Onkel auch auf der Seite des Vaters. Und bei dieser Ballung an neurologischen Fällen ist sie mit heute 50 in Sorge und fragt, was sie präventiv gegen diese Krankheiten, das Gehirn betreffend, tun kann. Also sie kennt unseren Podcast gut, aber fürchtet, dass alle gute Ernährung gegen diese vielen Erbgeschichten eventuell gar nichts ausrichten kann. Also, was sollte sie tun? Auf welche Zeichen sollte sie besonders achten im Vorfeld?
Also erstens mal grundsätzlich, ja, neurologische Erkrankungen können sich vererben, allerdings in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Es gibt ja bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel eine sogenannte Huntington-Krankheit, die ist ausschließlich erblich bedingt. So klingt es aber in dem Fall nicht. Bei solchen Geschichten wie Multiple Sklerose oder Parkinson kann man von einer genetischen Veranlagung ausgehen. Aber dass es wirklich zu dieser Dynamik und der Entwicklung der Krankheit kommt, dazu braucht es immer als Zutat die ganzen Umweltfaktoren. Dazu gehört natürlich nicht nur Ernährung, Schlaf, Bewegung, sondern ich denke jetzt an Umweltfaktoren, die vor allen Dingen auch toxischer Genese sind. Also Umweltgifte, chronische Infektionen. Und wir wissen gerade, dass neurologisch auch Schwermetalle zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ich würde an Ihrer Stelle auch gelassen erstmal da rangehen, weil wenn man jetzt immer in die Angst geht und sich vorstellt, ich kriege das jetzt auch, dann tut man sich wirklich keinen Gefallen. Ich würde aber, wenn sie das umtreibt, auch sagen, das ist auch mal ein Argument, wo man sagt, ich kann mich auch mal genetisch untersuchen lassen. Das muss man, finde ich, ein bisschen abwägen. Wenn man dann zum Beispiel wüsste, ich habe ein erhöhtes Risiko für dies und das, provoziert das mein Kopfkino oder hilft es mir? Ich hatte schon auch Patienten, wo ich gesagt habe, wir machen eine genetische Analyse, aber ich als Ärztin weiß das Ergebnis und berate dann, ne, was dagegen helfen kann, ohne dass die in dem Fall Betroffenen genau wussten, welches Gen ist denn jetzt wo wie betroffen. Also ich weiß es von mir selber auch nicht, weil ich glaube, ich wäre dann sehr fixiert so ein bisschen, ne? Mhm. Und ich würde auch Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, auch wenn das immer so ein bisschen abgetan wird. Und also mich neurologisch einfach mal vorstellen. Aber ganz wichtig ist jetzt aus der präventivmedizinischen Geschichte, sie sollte die gesunden Lebensstilmaßnahmen nicht kleinreden. Also eine ausgewogene Ernährung, die auch die körperliche Entgiftung fördert. Also zum Beispiel die Leber stärkt mit Bitterstoffen, mit hochwertigen Eiweißen, mit ausreichend Schlaf und regelmäßig körperlicher Bewegung, darf sie nicht kleinreden. Sie muss geistig aktiv bleiben. Also sie braucht mehr geistige Nahrung als vielleicht der eine oder die andere. Also viel lesen, neue Dinge lernen und sich auch sozial vernetzen. Also wir wissen, unser Gehirn ist auch gut, wenn wir ja mit Menschen umgeben sind. Also das soziale Leben ist für sie wichtig, um auch den geistigen Abbau im Alter zu reduzieren. Und sie sollte sich wirklich hüten, sich unbedacht einfach eine Kopfverletzung zuzuziehen. Also ne, vom Fahrrad stürzen ohne Helm. Also weil wir wissen, dass Schädel-Hirn-Traumen auch ungünstig auf die Hirngesundheit wirken können. Deswegen genetische Beratung einholen, wenn sie das möchte. Früherkennung durch eine fachärztliche Anbindung. Und ich würde mich unbedingt auch auf Schwermetalle untersuchen lassen und dann auch natürlich entsprechend therapieren, falls es notwendig ist. Und auch mal schauen, gibt es chronische Infektionsherde, die auch neurologische Erkrankungen fördern können. Aus Sicht der Naturheilkunde kann man ja auch da was tun, ne? Bei hohen Viruslasten wie Epstein-Barr-Viren etc. Und das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Geschichte. Warum auch nicht mal schauen, ob es Borrelien oder ähnliche Erkrankungen gibt, die nachweislich das Nervensystem betreffen können oder auch Zoster-Viren. Also Herpes Zoster. Da ist jetzt nochmal ein Tipp ganz aus einer anderen Ecke, was ich jetzt gesehen habe, sogar mehrfach in der Praxis, dass Menschen aus Angst vor einer Infektion, vor Gürtelrose, einfach sehr Speedy Gonzales sich haben impfen lassen. Aber es wurde der Impftiter vorher nicht bestimmt. Und das waren in dem Fall Menschen, von denen ich vorher wusste, wie hoch die Herpes-Zoster-Präsenz im Körper ist. Und wenn das nicht berücksichtigt wird und man dann quasi auf einen hohen Titer, also es wäre so, wie wenn du schon eine Riesenmannschaft hast, die bereit ist, gegen den Virus zu kämpfen, und dann setzt du noch eins drauf. Da haben wir jetzt aus der Praxiserfahrung und auch im Dialog mit anderen Kollegen gesehen, dass das fürs Immunsystem nicht gut ist. Das wäre so ein Tipp, weil das Immunsystem will lässig, locker und entspannt agieren. Und deswegen sollte man da auch immer individuell hinterfragen, welchen Reiz setze ich wann, wie vertrage ich was wann. Das kann man auch nicht pauschal für alle so raus ableiten. Aber das ist so ein ganz kleines Puzzlestück, was jetzt für alle auch ein wichtiger Tipp ist. Man kann Titer vorab bestimmen. Und das ist total clevere Vorsorge.
Sehr gut. Dann haben wir eine Mail von Daniel, 62 Jahre alt, der eine Frage für dich hat, die er seinem Hausarzt ungern stellen möchte. Nämlich, wie lässt sich Impotenz vermeiden? Daniel ist sexuell sehr aktiv und er sagt, das soll auch so bleiben. Wenn er Sex mal nicht in seinem Leben hat, weil seine Freundin vielleicht eine Woche verreist ist, wäre er eher schlecht gelaunt. Da er nun aber langsam in das Alter kommt, wo Erektionsschwierigkeiten auftreten könnten und er das auch schon zweimal erlebt hat, möchte er wissen, was kann ich tun, damit das bloß nicht Normalität wird?
Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Also das ist auch etwas, was ich in unserer Vorsorgesprechstunde abfrage. Und an alle Jungs, aber auch Mädels da draußen, es ist wirklich nicht schlimm, das anzusprechen, auch wenn da so erstmal ein bisschen vielleicht Charme dazu kommt. Es ist nämlich wichtig, wenn man mit der Libido oder mit der Potenz Probleme hat, das konkret anzusprechen, weil das können immer Hinweise sein, zum Beispiel auf eine Diabeteserkrankung. Weil die Potenz hängt ja davon ab, wie gut unsere Gefäße durchblutet sind. Also eine Arterienverkalkung oder Diabetes sind ja ungünstig für die Gefäße. Und deswegen ist eine Impotenz, auch wenn sie jetzt nicht psychologisch bedingt ist, ein kleiner Hinweis darauf. Und deswegen hier, das ist jetzt wirklich die Sternstunde der Vorsorge, um Impotenz im Alter vorzubeugen, ist der gesunde Lebensstil entscheidend. Dazu gehört hier in erster Linie alles zu vermeiden, was den Gefäßen schadet. Also vor allen Dingen nicht rauchen, auch nicht zu viel trinken und ganz viel regelmäßige Bewegung wie Ausdauersport und eine ausgewogene Ernährung. Also antientzündlich darmgesunde Ernährung, wie wir es hier rauf und runter predigen. Und natürlich auch schauen, habe ich vielleicht einen Bluthochdruck, der noch nicht erkannt wurde. Also auch eine Selbstmessung zu Hause oder mal in der Apotheke vorbeigehen, beim Hausarzt Blutdruck messen lassen. Ich finde eine Selbstmessung immer gut, weil manche haben ja Angst vor der Blutdruckmessung. Und zack, schwupps, hast du einen höheren Blutdruck in der Arztpraxis, nennt man ja Weißkittel-Hochdruck. Ganz wichtig ist natürlich auch eine Stressreduktion. Das heißt, man darf sich und den Partner jetzt nicht einem Leistungsdruck aussetzen. Das finde ich auch nicht gesund, ja. Also, Und natürlich muss auch die Seele eine gewisse Hygiene haben, denn wir wissen, dass psychische Faktoren ganz klar auch Erektionsstörungen verursachen kann. Und wenn man jetzt wirklich betroffen wäre bei den ersten Anzeichen, dann sollte man sich auch ärztlich vorstellen, weil auch hier gilt die Regel, je früher man was erkennt, je früher man adäquat ins Handeln kommt, umso früher kann man das wieder verjagen. Aber der Lebensstil, antientzündlich, darmgesunde Ernährung, täglicher Einsatz von hochwertigen, frisch gepressten Omega-3-Ölen mit Omega-Safe-Patent, das ist ja quasi die wunderbare Gefäßschmiere, ja, ist dann nicht nur für die Gesundheit untenrum gut, sondern auch fürs Oberstübchen. Das ist übrigens noch so ein kleiner Sahnehäubchen-Nachschlag für die liebe Hörerin mit der Frage der Hirngesundheit. Das ist natürlich ganz wichtig. Omega-3-Versorgung, B-Versorgung, Magnesium, Vitamin C und D. Dann hat man schon wirklich gute, gute Voraussetzungen. Und ich würde auch aus Sicht der modernen Prävention in der Vorsorgesprechstunde solche Werte abprüfen lassen, wie den Cholesterinwert, den oxidierten Cholesterinwert oder auch Homozystein, ein Herzrisikomarker, den eigentlich alle, die uns zuhören, von sich kennen sollten. Weil das ist ein Zeichen, dass man mehr Folsäure braucht, mehr B-Vitamine braucht. Und das wird auch ganz oft übersehen. Und das ist nämlich ein eigenständiger Risikomarker für die Gefäße. Also man kann schon ganz viel machen.
Gut, dann schnell ran da, dann funktioniert ran. Wieder alles. Dann hat die Mutter einer Hörerin im Alter von 79 Jahren vor kurzem ganz überraschend einen schweren Herzinfarkt erlitten. Der Arzt meinte, ein recht großer Plaquepartikel hätte sich gelöst und dann das Herz blockiert. Das Überraschende an der Sache ist, dass die Patientin extra einmal jährlich einen kardiologischen Check-up macht, den letzten erst in diesem Jahr Ende Juni. Und die Hörerin fragt sich, ob solche schwere Ablagerungen nicht im Rahmen einer solchen Untersuchung hätten erkannt werden müssen. Denn warum macht man sie sonst? Und darüber hinaus würde sie gerne wissen, was du der Mutter nun empfiehlst, damit sowas nicht erneut passiert und ob du noch zu anderen medizinischen Untersuchungen zur Vorsorge rätst. Die Familie ist nämlich jetzt recht verunsichert.
Liebe Freunde, bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, habe ich noch eine Überraschung für euch. Wenn die Tage kürzer werden und die Natur in bunten Farben leuchtet, bringt der Herbst nicht nur Gemütlichkeit, sondern auch potenziell jede Menge Genuss auf den Teller. Mein kostenloses Herbstbooklet präsentiert gesunde, wohlschmeckende und vor allen Dingen abwechslungsreiche Rezepte von Frühstück bis Dessert, die sich auch, wenn man möchte, zum Abnehmen eignen. Alle Rezepte sind nach der Doc-Fleck-Methode entwickelt. Mit saisonalen Zutaten wie Kürbis, Äpfeln und Birnen sowie praktischen Tipps für individuelle Anpassung bietet dieses wunderschöne Booklet herbstliche Vielfalt für jeden Geschmack. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Macht was draus. Das ist in der Tat eine gewisse Krux, dass die kardiologische Vorsorge einem natürlich auch eine gewisse Sicherheit geben kann, aber das Risiko nicht ganz vom Acker bringt. Ich habe ja meinen beruflichen Einstieg in einem Herzzentrum gemacht. Also ich habe 6 Jahre in einem Herzzentrum gearbeitet, in der Abteilung Elektrophysiologie, Kardiologie, im Herzkatheter. Und habe genau diese bisschen Angst im Nacken immer auch gespürt, weil du das nicht so en Detail kalkulieren kannst. Ich glaube, erstens mal, dass man als Trost jetzt wissen muss, so eine Plaque, die dann reißt, man nennt das ja eine Plaque-Ruptur, ist die Rampe zum Herzinfarkt, weil sich dann das Gefäß verschließt. Deswegen kommt es zur Narbenbildung und das ist ein Herzinfarkt. Also ein Rohr ist verstopft. Aber diese Plaque an sich, die bildet sich überhaupt nicht schnell, sondern sehr, sehr, sehr langsam über Jahrzehnte hinweg. Jetzt ist die Frage, wie hat man diesen chronischen Prozess beurteilt? Du kannst zum Beispiel einen Herzultraschall machen und wenn sich alle Herzwände normal bewegen, wird man das im Befund auch nicht als dramatisch auffällig beschreiben können. Deswegen stehe ich persönlich sehr auch auf solche sehr simplen, aber effektiven Untersuchungen eines Belastungstests auf dem Fahrrad. Mhm. Und wenn die Menschen ausreichend lange trampeln können, damit du das auch adäquat gut beurteilen kannst, dann kann man über das EKG, über die EKG-Zacken ableiten, hat er eine Minderdurchblutung. Und eine sehr einfache Untersuchung, die kostensparsam ist, schnell geht und sehr, sehr sensitiv ist, wenn man sich die Halsschlagadern untersuchen lässt. Weil die Halsschlagadern liegen wunderbar zugänglich für den Ultraschallkopf. Und die Halsschlagader, wenn sie Zeichen für Atherosklerose erzählt, kann man immer auch davon ausgehen, dass es bei den Herzkranzgefäßen auch eine mehr oder weniger große Atherosklerose gibt. Und das ist jetzt wieder, was ich gerade so mit einem kleinen Luftsprung bemerke, wie sich auch diese Fragen gerade so wahnsinnig ergänzen. Es muss eigentlich in einer modernen kardiologischen Vorsorge, und sowas machen wir in unserer Praxis, sich nicht nur auf diese klassischen Parameter verlassen werden, also Blutdruckmessung, Blutfettewerte messen. Wir brauchen auch die Abschätzung, hat jemand eine schwere Entzündung in dem Gefäß. Und das kann man indirekt auch ein bisschen evaluieren. Denn warum ist das so wichtig? Ein Herzinfarkt und Atherosklerose entstehen oder Cholesterin lagert sich nur in eine Gefäßwand. Punkt 1, wenn es oxidiert ist, das LDL-Cholesterin. Also wenn man mit ungesunden Fetten brät, mit raffinierten Ölen brät, Öle erhitzt wie Rapsöl, die nicht hoch erhitzt werden dürfen, dann fördert man oxidiertes LDL. Das legt sich gerne in die Hängematte der Gefäßwand. Aber die Hängematte der Gefäßwand lädt erst das Cholesterinpartikel ein, sich da überhaupt reinplumpsen zu lassen, wenn die Gefäßwand klitschig ist, wenn sie entzündet ist. Und deswegen ist hier diese anti-entzündliche, darmgesunde Ernährung, Lebensstil so immens wichtig. Und was man jetzt ja auch herausgefunden hat, dass Cholesterin, kann man auch wunderbar aus der Praxis sofort seit Jahrzehnten bestätigen, auch erhöht ist bei hohen chronischen Infektionslasten im Körper. Also hohe Virustiter sind wahrscheinlich auch mit verantwortlich, warum das Cholesterin hochgeht. Aber wir müssen die Oxidation des Cholesterins abschätzen, Werte wie Homocystein abschätzen. Und jetzt kommt es auch, was mir ganz, ganz, ganz doll am Herzen liegt, um jetzt mal nochmal zurückzukommen, was würde man der Mutter raten? Erstens mal bloß nicht in die Angst gehen, großer Warnschuss. Ich würde wirklich ganz sehr motiviert jetzt auf eine gesunde Lebensweise achten, also viel ausgewogene Ernährung mit hohem Gemüseanteil, hohem Kräutergewürzanteil, hohem Ballaststoffanteil, qualitativ exzellente Omega-3-Fettsäuren, bloß keine Omega-3-Präparate, die schon ewig haltbar sind. Auch eine dunkle Flasche, habe ich hier oft gesagt, ist kein Garant für Qualität. Also frisch gepresste Algenöle, Omega-Safe-Patent, das hat wirklich da den größten Effekt. Und darauf achten, und jetzt werden wir wieder so ein bisschen detektivisch, wo kann es sein, dass in meinem Körper ein Entzündungsherd tobt, der das Ganze beschleunigt hat? Und da würde ich sagen, unbedingt Zahnarztbesuch und in dem Fall auch dringend eine Adresse empfehlenswert, die biologische Zahnmedizin macht. Dass wir wissen, es wird ein Röntgen gemacht, zum Beispiel, wo man auch wirklich kleinere Entzündungen wirklich wirkungsvoll aufspüren kann, weil die Zähne sind immer mit Organen Hand in Hand vernetzt. Es gibt den Zahn, der verantwortlich ist für die Blase, für die Gallenblase, für die Niere, für das Herz. Und wenn sie da oder unter verschiedenen Zahnwurzeln was sitzen hat, ist das ein Turbo, ein absoluter Turbo. Und ich hoffe, dass sie mit diesen Methoden, dass sie jetzt auch weiß, wie kann ich effektiv das Ausmaß einer Arterienverkalkung besser einschätzen und was kann ich auf dem Lebensstil machen. Da gehört natürlich auch immer Rauchverzicht dazu, Stressreduktion, gesundes Gewicht und maßvoll beim Alkohol. Und dann hoffe ich, dass sie da sehr, sehr gut aufgestellt ist.
Die nächste Nachricht kommt von einer Krebspatientin, 62 Jahre alt. Die ist gerade immer noch recht fassungslos und sucht, glaube ich, auch etwas Halt und Verständnis bei dir. Also kurz zu ihrer Geschichte. Johanna heißt sie. Sie hatte zunächst Brustkrebs. Dieser ist offenbar wegen ihrer Bruststruktur sehr spät erkannt worden. Und dadurch hat der Krebs leider gestreut. Sie hat nun 2 Metastasen in der Lunge und im Darm. Seitdem sie die Diagnose hat, ist sie sehr darum bemüht, mitzuarbeiten, ernährt sich gesund nach der Doc-Fleck-Methode, versucht Sport, wenn es ihr Körper zulässt, oder geht sonst immerhin spazieren. Bei der letzten Kontrolluntersuchung hat sie ihren Arzt gefragt, was er ihr denn sonst noch empfiehlt, um eine Ausbreitung immerhin zu verlangsamen, abgesehen von der stattgefundenen Chemotherapie. Und der Arzt sagte zu ihr, nichts, sie sterben ja eh daran. Und die Hörerin sagt hier, wenn sie das nur aufschreibt, laufen ihr wieder die Tränen übers Gesicht wegen so viel Kälte im Umgang.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Frage gelesen habe, und jetzt spreche ich nicht nur die Johanna direkt an, sondern alle, die uns zuhören und vor allen Dingen auch alle, die in medizinischen Berufen arbeiten. Mir kommt, und neben mir ist eine Friedenstaube, ein aggressives Tier, mir kommt wirklich Wut in den Bauch, Fassungslosigkeit, Trauer, also alles zusammen. Und weil, und das finde ich so entsetzlich, dass ich das hier aussprechen muss, weil das nicht die Ausnahme ist. Ich habe schon so oft solche Kommentare gehört. Wie kann man in einem medizinischen Beruf arbeiten und so mit einem Menschen sprechen? Du nimmst dem alle Hoffnung und es ist unsere moralische Pflicht, also Ethik wäre vielleicht im ersten Studienjahr das wichtigste Fach oder passen vielleicht auch viele gar nicht in den Beruf, muss man einfach aussagen. Wenn du nicht empathisch bist, wenn du auch nicht eine gewisse humanistische Grundeinstellung hast, dann finde ich, sollte man sich nicht auf die Menschen loslassen. Also sie darf das sich bitte, bitte, bitte nicht zu Herzen nehmen. Ganz, ganz gruselig. Und vielleicht kann sie, bevor ich ihr jetzt konkrete körperliche Tipps geben mag, auch mal einen Satz zu Herzen nehmen, den mir ein anderer Krebspatient in der Sprechstunde gesagt hat, der mir sehr zu Herzen ging. Das geht jetzt eher in eine spirituelle Richtung, aber mich hat der Satz sehr bewegt. Er hatte gesagt, dem geht's ganz gut mit seiner Krebserkrankung. Der hatte auch solche Kommentare gekriegt. Naja, was ist irgendwann daran, ne? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und er hat gesagt, ich bin dieser Erkrankung sogar dankbar. Vielleicht ist das sogar wie, wie ein Akt der Liebe. Ich habe gedacht, okay, jetzt wird es ja interessant. Und dann sagt er, naja, ohne diese Erkrankung hätte ich mich nie so innerlich und spirituell entwickelt, wie ich es jetzt mache. Also er beschäftigt sich sehr stark mit Spiritualität oder er hat durch die Erkrankung, hat er mir erzählt, zu Gott gefunden. Er sagt, er hätte das nie vorher so gemacht. Und er findet darin so viel Trost und so viel Erfüllung, dass das ging mir richtig genauso positiv als Gänsehaut über den Rücken. Und das möchte ich der Johanna und allen, die jetzt wirklich ein Leid haben, was chronisch ist, was nervig ist, mitgeben. Mit diesem, akzeptieren erstmal, was ist, aber konstruktiv umzugehen. Ja? Also es ist wirklich so, wenn dir nichts wehtut oder so, ich merke ja auch, wenn Menschen wirklich so einen Stachel im Fleisch haben, man muss es vielleicht auch so sehen, wie kann ich das überwinden, ganz klar, aber es macht dich vielleicht sensibler, es macht dich innerlich auf eine spannende Reise. Und das würde ich hier dringend empfehlen, weil man natürlich bei so einer harten Diagnose mit der Endlichkeit noch mehr konfrontiert wird, aber das sollten wir eigentlich alle. Wir sollten uns bewusst sein, irgendwann ist hier Schluss und dann würde ich auch sagen, es lohnt sich immer, ein guter Mensch zu sein. Ja, also wie hast du dein Leben gelebt? Wie warst du im Umgang mit anderen? Das ist meine persönliche ganz feste Überzeugung. Und vielleicht ist ja auch, das ist jetzt ziemlich spooky für viele, aber ich bin immer von den Socken, wenn mir Patienten in der Praxis auch von Nahtoderlebnissen erzählen. Die erzählen ja alle das Gleiche. Ich will es gar nicht ausführen, aber danach ist ja die Party wirklich nicht vorbei. Und das wäre sowas, was ich in so einer Situation wirklich empfehlen kann, dass nicht als the end of the story zu betrachten, wir alle werden irgendwann in die Jagdgründe gehen, sondern dass wir uns eigentlich auch mal damit beschäftigen, was ist wirklich wichtig im Leben. Und sie darf dieses Wort, diesen Satz dieses Arztes sich nicht mehr zu Herzen nehmen. Ja, wir sterben alle, aber sie muss das jetzt kulminieren in etwas Besseres für sie. Das ist mein dringender Rat. Und dann zum Beispiel solche Bücher wie Geheilt von Jeffrey Prediger würde auch passen, von Professor Jeffrey Prediger. Das würde ich ja auch empfehlen, so als Einstieg in die spirituelle Reise, weil er medizinisch als Harvard-Professor gezeigt hat, was alles geht, ohne jetzt hier in Heilversprechen zu verfallen. Und jetzt kommen wir zum Körper, meine liebe Johanna und alle da draußen, was ich nämlich bei Krebspatienten ganz oft sehe. Wir haben eine Problematik durch Mängel an Nährstoffen. Also gerade wenn man auch strahlentherapeutisch, chemotherapeutisch behandelt wurde. Das heißt, sie braucht neben einer gesunden Ernährung auch wirklich vollwertige Mikronährstoffergänzung, aber dann bitte aus einer sauberen, seriösen Qualität. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber da kriege ich auch manchmal die absolute Krise, was da an minderwertigen Nahrungsergänzungen unterwegs ist. Also gerade solche Dinge wie hochwertige Omega-3-Fettsäuren, Coenzym Q10 für die Zellenergie, weil gerade auch nach solchen anstrengenden Therapien die Mitochondrien teilweise sehr erschöpft sind. Und im Gegensatz zu Gesunden sind bei Krebspatientinnen und Patienten oft schon bei der Diagnose relativ erniedrigte Konzentrationen von wichtigen Mikronährstoffen nachweisbar. Das wissen wir aus Studien. Also zum Beispiel sieht man oft einen Mangel an Selen, einen Mangel an Vitamin C, wo uns ja immer so ein bisschen erzählt wird, Vitamin C-Mangel gibt es gar nicht. Auch Vitamin D, Vitamin B12. Das heißt, sie könnte sich ja an eine seriöse Praxis anbinden, dass sie sagt, ich lasse diese Dinge bestimmen und schaue, dass sie gut ausgeglichen werden. Gerade auch das Thema Selen, gerade auch das Thema Omega-3 und eine kontrollierte, ausreichende Versorgung, zum Beispiel mit Q10 und nicht übertrieben, aber auch B-Vitamine sind wichtig. Und dann gibt es ja auch wieder diese klassischen Empfehlungen von der gesunden Ernährung. Was ich da immer sehr gerne empfehle, ist so eine Kombination. Wenn Sie sich was kochen, benutzen Sie ab und zu Kurkuma, schwarzen Pfeffer und ein gutes Olivenöl extra vergine. Damit verkraut man jede Krebszelle. Absolut haben wir jetzt, auch während ich spreche, jeder von uns hat da gerade eine blöde Zelle in sich. Aber unser Immunsystem, unser Körper, was der alles macht, während ich hier rede, das ist ja Wahnsinn, der kämpft natürlich dafür, dass es uns gut geht. Dann ist wichtig Bewegung, damit die Durchblutung des Körpers maximal gut ist, sanfte Bewegung, viel an die frische Luft gehen, den Wald besuchen, Waldbaden in Japan, eine Kultur. Mhm. 2 bis 3 Stunden oder besser noch 4 Stunden im Wald erhöht die natürlichen Killerzellen im Blut. Also der Wald kann ihr sehr viel Kraft geben, wie uns allen. Und ich würde natürlich ganz klar auch solche Dinge ansetzen wie sehr, sehr antientzündliche Lebensmittel. Zum Beispiel allein schon grüner Tee, weil er so exzellente Wirkungen auf das Immunsystem hat und auch zahlreiche Antikrebseigenschaften. Er senkt allgemein die Entzündungsneigung und macht auch Krebszellen empfindlicher für alles, was man ihnen dann dagegen stellt. Und jetzt nochmal zurück zum Anfang. Sie braucht alles, was ihrer Seele gut tut. Es gibt ja auch so Bewegungsarten, die so ein bisschen Körper und Seele gleichermaßen ein bisschen ansprechen. Ob das Yoga ist, ob das Tai Chi oder Qigong ist, als meditative Bewegungsübungen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Die reduzieren sogar nachweislich diese schlechte Energie, die Einschlaf-, Durchschlafstörung oder Müdigkeit von Krebspatienten. Und natürlich ist sowas sehr hilfreich wie Akupunktur. Und das Allerwichtigste, und das wissen wir aus der Lehre der Psychoneuroimmunologie, das ist auch etwas, was der Harvard-Professor, den ich eben nannte, so schön beschrieben hat, die Seele braucht jetzt Nahrung. Weil die Seele ist quasi wie die Wurzel, die mit dem Stamm, dem Körper in Verbindung steht. Und dann wünsche ich ihr und allen, die mit was zu kämpfen haben, ganz, ganz viel Kraft und auch jetzt aus dieser Sendung viel Positives. Dass man sich auch nicht mit der Krankheit identifiziert, sondern dass man eigentlich so sein Leben lebt, ich will jetzt nicht sagen, als wäre nichts, aber die gesunde Identität bewahrt und das Ganze als etwas betrachtet, was einen anderen Menschen werden lässt. Und dann mal schauen, was da alles geht. Johanna, wir erwarten Bericht und allen viel Kraft.
Auf jeden Fall. Die nächste Mail kommt von einer 31-jährigen Hörerin, die vor 2 Jahren von ihrem damaligen Freund von heute auf morgen verlassen wurde. Während der Beziehung war sie, das weiß sie heute, ständigen Lügen und auch narzisstischem Verhalten ausgesetzt. Sie schreibt, sie habe das abrupte Ende mit einer guten Psychotherapie und Hypnose aufgearbeitet. Aber ein Rest des traumatischen Erlebnisses steckt gefühlt immer noch in ihr. Sie fühlt sich bis heute davon körperlich geschwächt. Sie fragt deshalb, kann sie durch die richtige Ernährung auch die Auswirkungen dieser Erfahrung mildern und sich selbst stärken, also weg vom Kummer und hin zu mehr Leichtigkeit und Energie, oder müsste sie das allein auf der psychologischen Ebene klären? Sie hat allerdings so vom Gefühl her da schon alles versucht.
Also erstens mal tat mir das auch sehr, sehr leid, weil ich glaube, jeder, der uns zuhört, hat das wahrscheinlich schon mal im Leben durchgemacht. Eine Trennung oder wie schmerzhaft das ist, selbst wenn man jetzt in diesem Fall sagen kann, Glückwunsch, dass der Narzisst sich verdrückt hat. Das ist ja ein Albtraum, weil Narzissten, das ist ja wirklich ein Problem, sind selbst schwer therapierbar. Die können ja natürlich, wenn die zur Hochform auflaufen, sind das die tollsten Partner. Aber wehe, wenn dann der Moment der Abwertung kommt und gebraucht wird, um sich selbst zu erhöhen und den anderen abzuwerten. Die suchen sich ja auch oft solche Sekundärnarzissten aus. Das heißt, Menschen mit einem eher schlechteren Selbstwert, die den anderen dann so toll finden, so nach dem Motto, Wahnsinn, der ist so nett, der ist so toll, der ist so schlau. Von diesem Sonnenschein kriege ich auch noch ein paar Strahlen ab. Deswegen, um mal von hinten das Pferdchen aufzuzäumen, finde ich es toll, dass sie sich ja auf die Reise gemacht hat zu einer Psychotherapie, also bewusste Aufarbeitung, Hypnose, bin ich ein großer Fan von, das Unbewusste aufzuarbeiten und damit auch selbst an dem eigenen Selbstwert zu arbeiten. Und ne, das passiert ihr hoffentlich nie wieder. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage. Ja, man kann, und das ist ja wunderbar beforscht inzwischen, durch ausgewogene Ernährung das Nervensystem stützen und damit auch die Stimmung eindeutig verbessern. Wir wissen, die Stimmung wird ja auch in unserem Darm produziert. Das heißt, je besser wir essen, mehr Ballaststoffe oder konkret solche Lebensmittel wie Bananen, Nüsse, Hülsenfrüchte, Cashewkerne, die auch ein gewisses Maß an Magnesium liefern, B-Vitamine, die können die Serotoninproduktion anheizen und wirken beruhigend. Also gerade Nüsse haben auch einen tollen Omega-3-Gehalt, aber sie reichen natürlich nicht aus. Hier sind wir wieder bei, sie braucht hochwertige Algenöle. Dann B-Vitamine kriegt man aus fettem Fisch, aber auch aus Hülsenfrüchten, Haferflocken. Die liefern übrigens auch ein bisschen Magnesium und Tryptophan. Ich würde dir auch eine schöne dunkle Schokolade empfehlen. Ich trinke zum Beispiel sehr gern heiße Schokolade. Die helfen auch, die Stimmung zu heben und sind toll als Magnesiumlieferant. Aber auch Ingwer kann die Stimmung verbessern. Bananen, ne, hatte ich, glaube ich, eben schon genannt. Und was sie meiden sollte, ist eben zu viel Zucker, raffiniertes Weißmehl, raffinierte Öle, minderwertige Öle, Transfette, Fastfood. Und auch emotional sollte sie jetzt sich nicht in Stress wegessen. Und ich denke, wenn sie sich jetzt auch diese Zeit gibt, so ein bisschen Zeit, das zu betrauern und jetzt auch nicht diese Emotion verdrängen, jetzt aber auch Zeit für sich selbst und die Selbstfürsorge und Selbstliebe zu bahnen, dann wird sie nur besser für sich selbst. Man muss sich ja selber auch ein guter Freund sein. Sollte man dran arbeiten. Und in jeder neuen Beziehung wird sie ganz anders sich selbst erleben und kann dann einen Partner finden, wo ich immer sage, Paare, die die Welt braucht. Und wenn man sich die Frage stellt, bin ich jetzt mit dem Menschen ein Paar, das die Welt braucht, oder bin ich eher einsam, zweisam? Da würde ich immer sagen, also wenn man sich gut mit sich selber aushält, je stärker man als Individuum ist, im Charakter und in allem, umso attraktiver ist man auch in einer Beziehung. Und dann, glaube ich, kann man hoffentlich jemanden finden, mit dem man sich über die Jahre entwickeln kann. Das ist ja das Tolle, wo man sich gegenseitig stützt, stärkt, wo man kämpft, aber das ist wichtig. Und ich würde dir natürlich auch jetzt empfehlen, gerade weil ich sie jetzt nicht näher kenne und dieses Verdachtsmoment, dass viele Narzissten sich solche Menschen auch unbewusst aussuchen, die selber nicht so einen starken Selbstwert haben. Sie sollte wirklich Selbstakzeptanz üben, Selbstliebe praktizieren, in den Spiegel gucken, mit sich Kontakt aufnehmen und lernen auch, Gefühle auszudrücken und Grenzen zu setzen. Denn Narzissten brauchen immer Grenzen. Super anstrengend. Ne? Aber ich hoffe, dass ich ihr Hilfe geben kann und dass sie jetzt aus dieser Geschichte ganz viel lernt. Und außerdem mit 31 ist sie ja ein komplett junger Springer. Also meine Güte, da geht noch was. Ja.
Das war's leider mit euren Fragen für heute, aber ich sammle schon fürs nächste Mal. Also schreibt uns bei Fragen zur Vorsorge, zu Symptomen oder bei Sorgen in Bezug auf eure Angehörigen alles gern per Mail an podcast@docfleck.com. Nächsten Mittwoch konzentrieren wir uns mal auf unsere Nase und die Millionen Riechzellen darin. Denn gut, dass wir die haben, um Gerüche an unser Gehirn weiterzuleiten. Inwiefern wir Düfte nutzen können für mehr Ruhe, mehr Konzentration, für das Wohlbefinden und eventuell auch zur Heilung von Krankheiten, das besprechen wir nächstes Mal. Ihr könnt unsere neue Folge ab nächsten Mittwoch wieder hören auf RTL Plus und den üblichen anderen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch, sei es durch Mails, Sterne oder Kommentare auf Spotify. Geht natürlich auch auf Apple Podcast. Dann wissen wir, was euch besonders gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.